Prolog. Sturz in alle Richtungen. Da hängt er also im Raum. Eben noch hat er das sichere Gefühl gehabt, seinen Schutzanzug zu tragen. Er muss eingenickt sein. Aber nun ist er wach. Allzu wach. Er ist bekleidet, aber vom Schutzanzug keine Spur. Er spürt, dass seine Beine eng beieinander liegen, gestreckt und aufrecht, als würde er stehen. Straff, als würde er Haltung angenommen haben. Aber er steht nicht. Die Füße berühren keinen Grund. Die Schwerkraft zerrt an ihm, als hingen an jeder Faser seiner Haut Gewichte. Selbst die Lider sind zu schwer. Wie ist er hier hingekommen? Er erinnert sich nicht. Welche Art Raum ist das? Er weiß es nicht. Befindet er sich noch im abyssalen Triumphbogen? Im Huforensystem? Seine Arme sind abgewinkelt, wenn auch nur leicht. Sie berühren seinen Körper nicht, seine Hüfte nicht. Er kann seine Finger bewegen, das Handgelenk, aber er bekommt keinen Zugriff auf nichts. Nicht einmal seine Oberschenkel erreicht er. Er kann seinen Kopf bewegen, kann das Kinn heben und nach oben schauen, nach unten, nach links oder rechts. Doch es gibt nichts zu sehen. Der Raum ist weiß und ohne jede Kontur, keine Linie, keine Grenze, kein Schattenriss. Woher das Licht kommt, das weiß er nicht. Kein Boden, keine Decke, keine Wand. Er stellt sich die Frage, ob er überhaupt etwas wahrnimmt. Vielleicht ist dieses Weiß, das seine Augen füllt, nur eine Eingebung, eine gezielte Fehlinformation in die Sehzellen injiziert wie ein Gift. Seinen Schutzanzug hat man ihm offenbar abgenommen. Das bereitet ihm keine Sorgen. Der Datenspeicher des Anzugs wird keine nennenswerten Informationen preisgeben. Die Positronik ist instruiert. Hinweise auf seine wahre Herkunft sind bereits vor dem Einsatz entfernt worden. Plötzlich stürzt er. Ohne Vorwarnung geht es hinab. Doch in welche Tiefe? Wann wird der Aufschlag kommen? Er will das nicht denken, er wehrt sich dagegen. Zwecklos. Er muss sich den Aufprall einfach vorstellen, das jähe und unvermeidliche Ende. Er wünschte, er könnte seinen Herzschlag beruhigen, dieses Pochen in der Halsschlagader abstellen. Er kann es nicht. Übergangslos ist der Sturz zu Ende. Er hängt wieder reglos im Raum, die Beine gestreckt, die Arme leicht gespreizt. Wird man ihm nicht zu essen geben müssen? Irgendwann? Zu trinken? Jemand wird kommen. Etwas wird geschehen. Sonst wäre es ganz sinnlos, ihn an diesen weißen Ort zu hängen. Hört er Schritte? Es ist nur das Blut, das in seinen Ohren pulsiert. Oder? Er zählt die Schläge, um einen Anhaltspunkt für sein Zeitgefühl zu gewinnen. Er zählt. Bald werden die Zahlen länger. Sie zu nennen, lautlos und ohne die Lippen zu bewegen, dauert länger als die Sekunde, die sie bezeichnen. Er beginnt von vorne. 1, 2, 3. Da stürzt er wieder, diesmal kopfunter. Erneut ist es ein unaufhaltsamer Sturz und wieder kann er nicht verhindern, dass er das Ende seines Falles vorwegnimmt, dass seine Gedanken ihm vorauseilen, ein Pionier seines Todes. Dauert dieser Sturz ebenso lange wie der vorige? Er spürt Zorn. Warum tut man ihm das an? Aber was eigentlich wird ihm angetan? Als Kind hatte er Heuschrecken gefangen und sie in ein Einmachglas gesetzt, dann geschüttelt. Wurde in diesen Augenblicken nun er geschüttelt? In diesem Moment endet der Sturz. Er hängt im Raum, angespannt und reglos. Er kann die Finger bewegen, aber wozu? Er kann das Kinn heben oder senken, doch wohin er auch sieht, überall prangt dasselbe, ganz unterschiedslose Weiß. Er will erneut zählen. Das Zählen würde ihm helfen, ein Muster zu erkennen in der Abfolge seiner Stürze. Irgendwann würde er wissen, ob die Stürze kopfunter so viel Zeit kosten wie die anderen, ob es ein Verhältnis gibt zwischen der Abfolge seiner Stürze und der Dauer der reglosen Aufenthalte. Irgendwann würde er es wissen. Würde er etwas anfangen können mit diesem sinnlosen Wissen? Würde er diesem Wissen einen Sinn geben, einen Zahlenwert, eine in menschlichen Maßen bestimmte Dauer? Werden sein Durst und sein Hunger jemanden herbeilocken? Wird er, wenn der Durst ihm alle anderen denkbaren Gegenstände nimmt außer dem Wasser, danach schreien? Er will aufhören, sich selbst zu verdoppeln und seine Gespenster auszusenden in die weiße Zukunft. Er will gelassen sein. Er will sich Dinge in Erinnerung rufen, Geschehnisse und Gesichter. Das Gesicht von Farie, seiner Enkelin, die ihm in den letzten Jahren still, aber unaufhaltsam ans Herz gewachsen ist, wie ein verloren geglaubtes Kind. Das Gesicht Sichus mit seinen offen zutage liegenden Goldadern. Dons Gesicht, das Farie offenbar sehr gerne sieht. Daneben die Gesichter des Onrionen Yalland Betasu und das der Thesan Picena Flight, das von der grauen Materie verzehrt worden ist. Das Gesicht Gry O'Shannons in immer kleiner werdende Würfel zerfallen und aufgelöst. Er ist voller Sorge. Ein neuer Sturz ins Nirgendwo. Diesmal übersteht er ihn ruhig atmend, die gute Macht der Gewohnheit. Noch einmal das Gesicht Faries. Ihm ist, als schlösse dieses Gesicht ihm viele andere auf, das seiner Freunde Reginald, Atlan, Guki, Tolotos und Homer. Im Geist bekleidet er das Weiß mit diesen Gesichtern wie ein Thesan das Innere seines Naschadans. Mochten sie ihn ins Nichts hängen wie eine Trophäe? Mochten sie ihn stürzen lassen in ihre grundlosen Räume? Er würde es aushalten. Er schloss die Augen.